Mit einem herzlichen Gruß aus dem Balderschwanger Studio. Ich bin Astrid Mooskopf. Unser heutiger Beitrag, unser heutiger Vortrag steht und spricht eigentlich komplett für sich selbst, deswegen nur einige wenige darauf hinführende Worte. Wir hören heute einen Vortrag von Johannes Hartl, dem Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg. Vielen von Ihnen wird er ein Begriff sein. Sie haben auch schon öfter Vorträge von ihm hier auf Radio Horeb gehört. Heute geht es bei ihm um ein etwas schwieriges, wenn sagen wir mal kitzliges Thema, ein Thema, wo wir alle wahrscheinlich ein bisschen sensibel reagieren. Das ist das Thema Traum. Was für einen Traum hast du? In einem ersten Teil hören wir heute von den vier Abers, die wir so gerne vorbringen, um uns gegen die Möglichkeit zu schützen, entweder einem Traum folgen zu müssen, ihn zu finden oder zu begründen, warum wir keinen haben. Wenn Sie sich irgendwie jetzt unangenehm angesprochen fühlen sollten, nicht gleich abschalten. Sie sind auf jeden Fall nicht alleine mit diesem Problem. Das kann ich Ihnen versichern. Lassen Sie sich drauf ein und von Johannes Hartl durch die vier Abers gegen einen Lebenstraum hindurchführen und sich aufzeigen, warum es eigentlich anders sein könnte und auch sein sollte.
Titel des heutigen Vortrags: Einfache vier Worte, eine Frage. Und diese Frage lautet schlicht und ergreifend: Was ist dein Traum? Was ist dein Traum? Schon mal drüber nachgedacht? Wenn ich dich heute Abend unter einem Vier-Augen-Gespräch fragen würde, sag mal, was ist denn eigentlich dein Lebenstraum? Wüsstest du spontan eine Antwort, die du ausdrücken könntest in Worten? Und ich meine jetzt nicht so ein Wischiwaschi-Ding wie, ich will den Herrn mehr lieben und alles tun, was er will, sondern konkret, wenn ich dich fragen würde, nee, am Ende deines Lebens, du blickst zurück auf deine paar Jahrzehnte, was willst du, dass passiert ist? Kannst du das beim Namen nennen? Kannst du es aufschreiben? Wenn du es nicht kannst, ist die Gefahr groß, dass du viele Ressourcen deines Lebens verschwenden wirst für alles Mögliche. Aber das ist nicht eine depressive Botschaft heute. Praktisch, wenn du deinen Traum nicht klar hast, dann schäm dich, du bist unfokussiert. Wenn du deinen Traum nicht klar hast, den nicht klar beim Namen nennen kannst, wenn du sagst, eigentlich fällt mir das total schwer, über sowas nachzudenken, dann habe ich folgende Botschaft für dich heute Abend. Gott will und kann in dir was neu machen. Aber das beginnt alles damit, dass du erstmal erkennst, dass da was noch nicht klar ist. Klingt ein bisschen verworren, was ich hier sagen möchte. Was ich heute Abend, worauf ich raus will, ist: Was ist dein Traum? Wenn du ehrlich zu dir selber wärst, wenn du dich nicht leiten würdest von deinen Ängsten, wenn du dich nicht leiten lassen würdest von deinen Erwartungen, deiner Eltern, deines Ehemannes, deiner Ehefrau, deiner Nachbarn oder einfach der Routine all dessen, was du die letzten paar Jahrzehnte gemacht hast. Was wäre eigentlich, was ist eigentlich dein Traum? Ich bin in diesen Tagen auf eine Bibelstelle gestoßen, die ich interessant fand. Ich arbeite heute nicht mit dem Keynote, deswegen musst du, wie man es früher gemacht hat, Bibel aufschlagen und so. Hohelied Kapitel 2, Vers 14. Steht was Interessantes. Erst kurz zur Einleitung. Das Hohelied ist ein poetisches Buch im Alten Testament, wo es um die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau geht. Und dieses poetische Buch kann ein Gleichnis sein für die Liebe zwischen Christus und seinem Volk, zwischen Gott und uns. Okay? Jetzt alles hier drin ist gleichnishaft, aber wir können diese Symbole verstehen, es ist nicht unendlich schwer. Und in diesem Kapitel 2 spricht der Bräutigam, also Jesus oder Gott, zu der Braut, also zu dir oder zu mir, folgendes schönes poetisches Statement. Ihr Frauen, wer würde es sich nicht wünschen, dass ein Mann mal sowas zu einem sagt? Meine Taube im Felsennest, versteckt an der Steilwand, lass mich dein Gesicht sehen und deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und dein Gesicht ist lieblich. Ist es nicht schön? Es ist aber nicht nur schön, es ist nicht nur romantisch, es ist noch mehr. Ich wiederhole den Satz nochmal. Der Bräutigam sagt, meine Taube im Felsennest, versteckt an der Stallwand, lass mich dein Gesicht sehen. Und lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und dein Gesicht ist lieblich. Erstmal könnte man meinen, so eine Taube, die so am Nest, am Felsen sich versteckt, das ist doch nett. Warum sagt er, die soll da rauskommen? Da ist sie doch im Felsen, da ist sie doch sicher. Wenn sie da rausfliegt, können böse Greifvögel kommen. Das ist doch gut, wenn sie... Also erstmal ist schon mal eigenartig, warum soll sie gerade den Raum verlassen, wo sie sicher ist? Und dann wird auch noch gesagt, lass mich deine Stimme hören. Was hat das zu bedeuten? Wenn wir es übertragen auf uns, über das, was Gott zu uns sagt. Das ist keine große Theologie, die ich euch bringe, es ist eher aus dem Bauch raus. Ich glaube, viele von uns sind wie eine Taube im Felsennest. So hinter der Felsspalte, man muss mich ja nicht unbedingt sehen, das können ruhig andere machen. Und im Felsnest, da weiß ich wenigstens, was ich habe. Draußen so die Greifvogelflugschau, das ist ja gefährlich und so. Ich bin ja nur so eine arme Taube. Erstaunlich, dass Jesus oder dass der Bräutigam sagt, hey, komm raus aus dem Ort, wo du dich sicher fühlst. Komm raus aus dem, wo du einen festen und bequemen Rahmen hast. Er ruft dich raus. Immer wieder. Die Leute kommen zu Jesus und sagen, Jesus, dürfen wir bei dir bleiben? Er sagt, bleiben ist bei mir gar nicht. Ich habe nicht mal ein Zuhause. Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel haben ihre Nester. Ich habe kein Zuhause. Hey, Jesus nachfolgen, ganz schön unbequem. Raus aus der Felsspalte. Und dann geht's weiter. Lass mich deine Stimme hören. Viele von uns sagen so, ja, ich muss nicht unbedingt was sagen. Es können andere besser. Ich muss nicht unbedingt singen, meine Stimme ist nicht so schön. Ich muss nicht unbedingt versuchen, meinen Arbeitskollegen zum Glauben zu führen, weil ich habe nicht Theologie studiert. Wenn der mich jetzt fragt, warum der Islam im 12. Jahrhundert in Nordafrika das und das gemacht hat, dann habe ich keine Antwort. Okay, alles klar. Ich traue mich nicht, was zu sagen. Ich traue mich auch nicht zu singen. Ich traue mich auch nicht zu predigen. Jesus sagt, steh auf, meine Schöne, deine Stimme ist lieblich. Komm raus aus deinem Nest. Aber er sagt nicht nur, mach mal Gru Gru, liebe Taube, sondern er sagt was Interessantes. Er sagt wörtlich, lass mich deine Stimme hören. Er könnte auch einfach sagen, du bist eine Taube, bist du wie andere Tauben auch, piepst ein bisschen. Er will deine Stimme hören. Und ich fand das besonders. Weißt du, dass du eine Stimme hast, die kein anderer hat? In einem Chor von 100.000 Menschen hört er, ob du mitsingst oder nicht. Aber es ist mehr als das. Er sagt, ich will deine Stimme hören. Deine Stimme. Darf ich dich fragen, was ist deine Stimme? Was ist dein Traum? Wenn du ein Mikrofon hättest und alle 6 Milliarden Bewohner der Erde könnten dich hören, was wäre deine Stimme? Was würdest du sagen? Was ist deine Stimme? Was ist dein Traum? Was ist deine Botschaft? Ich weiß, dass ich ein paar Leute ein bisschen aua von der Seite kommen werde heute. Aber die Wahrheit ist, in ein paar Jahren bist du tot und ich auch. Was ist deine Stimme? Was ist dein Traum? Was willst du, auf was willst du am Ende deines Lebens zurückschauen? Darauf, dass du fest und bequem im Felsennest hattest. Ja, da ist wenigstens keiner von den bösen Falken hingekommen. Der Falken sind kein Problem für die Taube. Da ist egal, Adler oder sowas, da war ich immer sicher. Und wenigstens habe ich nicht falsch gesungen. Er sagt, komm raus aus deinem Nest, lass mich deine Stimme hören. Lass uns genauer anschauen, was es noch mit auf sich hat, mit deine Stimme hören. Wenn ich fragen würde, was ist deine Stimme? Dann könntest du, wenn du ein bisschen Gebetshaus infiziert bist, so ganz fromm sagen, hey, meine einzige Sehnsucht ist es, den Herrn zu preisen. Ich will einfach nur ihm wohlgefällig sein, wie die Engelein im Himmel. Und das ist gut. Das ist wunderbar, wenn das deine Herzensmotivation ist. Aber, das können die Engel auch. Er sagt, lass mich deine Stimme hören. Was ist denn das Besondere an deiner Stimme, was zum Beispiel ein Engel im Himmel nicht kann? Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Als Gott Menschen erschaffen hat, was ist eigentlich das Besondere? Warum hat er dich erschaffen? Warum hat er mich erschaffen? Die Engel hat er schon, die Tiere kommen auch noch. Oder nee, die gab es schon. Tiere gab es auch schon. Kleines Bibelquiz. Was ist die erste Sache, die wir über den Menschen erfahren, die ihn auszeichnet gegenüber allen anderen Dingen, Lebewesen, die es gibt? Der Mensch ist nach dem Abbild Gottes erschaffen. Was erfahren wir denn von Gott bis zu diesem Zeitpunkt? Das Einzige, was Gott tut, bevor er sagt, Sohn, jetzt ist der Mensch mein Abbild, ist erschaffen. Gott ist ein Schöpfer. Das ist eine sehr fundamentale Aussage. Gott macht das aus dem Nichts. Er macht das aus dem Nichts. Er formt das aus dem Nichts. Und dann sagt der Sohn, jetzt erschaffe ich ein Wesen, das mein Abbild ist. Weißt du, was die erste Definition des Menschen ist? Ebenbild Gottes. Und zwar, das heißt, berufen zu erschaffen, kreativ zu sein. Etwas hervorzubringen. Es gibt kein anderes Lebewesen, das etwas hervorbringt. Was ein Dachs oder ein Biber tut oder eine Giraffe oder ein Schimpanse, ist relativ klar. Kein Tier, aber natürlich auch kein Baum oder sonst was, erschafft etwas Neues. Das kann nur der Mensch und Gott. Nun, was heißt es, etwas zu erschaffen? Erstmal, was gehört zur Definition von erschaffen? Irgendwas, was es vorher noch nicht gab. Okay. Es gibt Dinge, die entstehen, ohne dass sie jemand erschaffen hat. Zum Beispiel Wasserdampf. Wenn du Wasser erhitzt, entsteht Wasserdampf. Aber du würdest nicht sagen, jemand hat den Wasserdampf erschaffen. Wenn was erschaffen ist, trägt es immer die Handschrift dessen, der die Sache erschaffen hat. Der Wasserdampf, der aus dem Topf hochsteigt, sieht nicht bei dir anders aus als bei mir. Du hast ihn auch nicht erschaffen, ich habe ihn auch nicht erschaffen. Aber wenn ich schreibe, wenn ich was singe, wenn ich was mache, sieht es anders aus, als wenn du es machst. Gott hat in den Akt des Erschaffens das reingelegt, dass zwei Schöpfungen nicht die gleichen sind. Zwei Leute können nicht das gleiche Bild malen. Zwei Leute können nicht das gleiche Lied singen. Weitere Eigenschaft von Erschaffen. Es ist was Sinngebendes. Es gibt Sinn. Kreativ zu sein ist für den Menschen was aus sich selber raus sinnvoll ist. Wenn Menschen keine Fähigkeit haben, in irgendeiner Weise kreativ zu sein, werden sie krank. Es gehört zu uns als Mensch dazu, etwas Produktives tun zu können, was machen zu können. Weitere Eigenschaft, vorletzte von erschaffen. Alles, was erschaffen wird, spiegelt Gott wider. Oh, das stimmt nicht. Man kann natürlich auch negative und destruktive Dinge erschaffen. Aber der Mensch ist Ebenbild Gottes und wenn wir was Neues hervorbringen, was Kreatives hervorbringen, was schaffen, spiegelt das eine Facette Gottes wider. Und jetzt kommt's. Nicht nur, wenn du ein schönes Seidenmaltuch malst und sagst, hey, für mich ist das der Ausdruck der Schönheit Gottes. Oder wenn du eine mächtige Choralfuge auf der Orgel, da kann man sich das vielleicht noch vorstellen, oh ja, diese Schönheit, diese Kreativität spiegelt was von Gott wider. Aber weißt du was? Gott hat nicht nur Musik erschaffen und Kunst, sondern Gott hat auch Jobs erschaffen und echtes Leben und solche Dinge. Und meine Theorie ist, von Gottes Charakter wird auch dann was wieder gespiegelt, wenn einer eine richtig geniale Geschäftsidee hat. Von Gottes Charakter spiegelt auch dann was wider, wenn einer sagt, ich habe eine geniale Lösung für ein Problem im Bildungswesen. Wir haben dieses Ding mit den Lehrplänen und jemand hat eine neue Idee, wie eine Lösung geschaffen werden kann für ein Problem. Oder im Gesundheitswesen. Oder wenn du durch die Straßen gehst und sagst, hey, diese Leute hier, da ist eine Not da, da stimmt was nicht. Die müssen hier immer das und das machen und ich überlege mir die und die Lösung für das Problem. Da strahlt was auf von Gottes Design in dem Ganzen. Freunde, wir haben nicht nur einen Gott, der interessiert ist an so einer uniformen Religiosität. So, wir machen alle ein bisschen das gleiche fromme Programm. Gott ist ein Gott, der kreativ ist und der Kreativität in 100 verschiedenen Facetten in Menschen reingelegt hat. Einziges Problem ist, wir sind nicht kreativ. Einziges Problem ist, altes Sprichwort, jeder wird als Original geboren, die meisten sterben als Kopie. Da ist was Wahres dran. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es was vom Charakter Gottes widerspiegelt, wenn jemand in Architektur eine geniale neue Idee hat. Wenn jemand eine tolle neue Idee für ein politisches Programm hat. Gott ist ein Gott, der erschafft. Und er hat nicht nur Bücher geschrieben, er hat so richtig mit Erde und Bäumen und Flüssen und solche Sachen hat er erschaffen. Und er hat in dich die Kapazität reingelegt, zu schaffen, zu schöpfen, kreativ zu sein. Und was Gott auch in seine Schöpfung reingelegt hat, ist Exzellenz. Es gibt, das ist nur eine kleine Seitenbemerkung, das ist eine der großen blinden Flecke des ganzen Darwinismus. Darwinismus versucht, die Entstehung der Arten zu erklären ohne einen Schöpfer. Aber weißt du, was nicht erklären kann? Dass es keine unperfekten Arten gibt. Schon öfter gesagt, aber nach Darwins Theorie müsste es 400 Arten von Giraffen geben, die alle ziemlich halb verkrüppelt sind und die eine Art, die einigermaßen gut funktioniert, die setzt sich gegen die andere ständig durch und die anderen, eine, die hat nur 3 Beine und eine hat 2 Köpfe und die hauen sich immer dagegen die ganze Zeit und deswegen sterben die irgendwann, weil es alles so halb kaputte Kreaturen sind. Aber die Wahrheit ist, überall, wo du in die Schöpfung hinschaust, sind die Baupläne von den Körpern dieser Tiere absolut perfekt. Die Baupläne der Menschen. Überall, wo du hinschaust, wie eine Pflanze funktioniert, perfekt abgestimmt auf die Umweltbedingungen. In Gottes Design für die Schöpfung hat er Streben nach Exzellenz eingebaut. Und er hat all diese Dinge auch in dich eingebaut. Er hat all diese Dinge in jeden Mensch eingebaut, weil du im Abbild Gottes erschaffen bist. Wenn du all diese Dinge bedenkst, ist die Würde eines Menschen eine unvorstellbar große Größe. Gott, der Schöpfer von allem, hat nur einer Kreatur auf der Welt die gleiche Möglichkeit gegeben, auch zu schöpfen. Und das ist der Mensch. Und er hat dich nur ein einziges Mal erschaffen. Wir sündigen meistens nicht deswegen am größten, weil wir zu groß von uns denken, sondern wir sündigen, weil wir nicht groß genug von uns denken. Denk nicht zu gering von dir. Ich will noch einmal und immer wieder an dich ranfragen, was ist dein Traum? Was ist der Traum deines Herzens? Wenn du still bist, wenn du in dich reinhörst, was ist deine Stimme? Jetzt sagst du vielleicht, tu mich ein bisschen schwer mit der Frage. Es gibt nämlich 4 Avas. Wenn ich zu dir sage, hey, es ist gut, wenn du einen Traum hast oder so, kannst du 4 Entgegnungen sagen. Du kannst entweder sagen, hey, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht träumen. Da kommt nichts raus. Da kann ich verstehen, was ist mein Traum? Da kommt nichts. Erstes Aber. Zweites Aber ist, träumen ist schon schön und gut. Ich hätte schon große Träume, ich bin einfach zu schwach. Ich verbox immer wieder. Ich bin einfach zu schwach. Dritte Möglichkeit, drittes Aber. Ich will nicht so groß von mir denken. Ich finde das nicht gut, so groß hinaus. Ich will in der Treue im Kleinen den Herrn dienen. Ich will nicht große Träume haben. Drittes Aber. Viertes Aber ist, Johannes, ich habe schon 1000 Luftschlösser gebaut, ich kriege eh nie was gebacken, komm hier nicht noch mit dem 1001. Traum. Die letzten 1000 schon nichts draus geworden. Lass uns diese Aber mal anschauen. Ich habe gesagt, du bist erschaffen, um zu erschaffen. Jetzt haben wir 4 Abers. Das erste Aber ist vielleicht das schwerwiegendste. Das erste Aber ist, ich kann nicht träumen. Meine Frau und ich sind immer wieder in unterschiedlichen Situationen mit jungen Leuten, also haben wir mit jungen Leuten zu tun, die auf der Suche nach ihrer Berufung sind. Ganz häufig. Viel Coaching. So. Und es ist was, was mein Herz bedrückt und ratlos macht über die Jahre hinweg, dass der größte Teil von den Leuten, die ich kenne oder die ich über die Jahre hinweg begleitet habe, wenn ich die Frage, was ist dein Traum, wo willst du damit hin, kommt, keine Ahnung. Du bist 18, du bist 20, die Welt steht dir offen. Keine Ahnung. Ich brauche irgendeinen Job, um zu überleben. Ich kann da nicht träumen. Und es ist eine schwere Not und das ist was sehr Trauriges. Und weißt du warum? Weil du es irgendwann konntest. Du fragst kein Kind, Kind, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und das Kind, das 6-jährige Kind sagt, ach Papa, das was übrig bleibt, ist gut genug für mich. Hallo, es ist Weihnachten. Unser Sohn Samuel dieses Jahr hat echt jede Woche 2-mal gesagt, nein, ich wünsche mir doch was ganz anderes. Das andere wünsche ich mir nicht, ich wünsche mir jetzt das. Und dann 2 Stunden lang ist er durch die Wohnung gelaufen, hat sich ausgemalt, wie toll das wäre, wenn er das hätte und nicht das andere. Wenn du ein Kind fragst, Kind, was willst du mal vom Beruf werden? Weißt du, Kinder sehen einen Film oder lesen ein Buch über Feuerwehrmänner. Was wollen Kinder werden? Feuerwehrmann. Oder irgendwie, je nachdem, worüber du ein Buch liest, ja, Maschinengewehrschütze, halt, je nachdem, was du mit den Kindern. War ein Witz. Eisverkäufer oder ich will die Welt umsegeln oder Chirurg oder irgendwelche spannenden Sachen. Ist echt schlecht. Kein Kind, wenn du das Kind fragst, Kind, was willst du mit deinem Leben machen? Schau mal, hier haben wir Feuerwehr, hier haben wir Spion, hier haben wir Eisverkäufer, hier haben wir Weltumsegler, hier haben wir und so weiter. Was willst du vom Beruf werden? Und sagst du, ach ja, du, ich will nur dem Herrn dienen. Also, das stimmt mit dem Kind was nicht. Das Komische ist, dass wir ein paar Jahre später genau solche bescheuerten Antworten geben. Was ist dein Traum? Was willst du mit deinem Leben machen? Ja, du, schau mal. Ey, manchmal würde ich am liebsten mich selbst oder Leute, die es sagen, schütteln und sagen, hey, tu mal so, als hättest du nur ein Leben. Tu doch mal so. Tu mal so, als hättest du nur ein Leben und du wärst dafür verantwortlich. Und tu mal so, als würde die Zeit ticken und weniger werden. Versetz dich mal in die Lage. So. So, als wär's manchmal gut, eine Entscheidung zu treffen. So, aber das ist nicht, es liegt nicht an der Zögerlichkeit der Leute, sondern es ist viel schlimmer. Da ist was zerbrochen worden. Das ist was zerbrochen worden. So, aber worauf ich jetzt nicht raus will, so auf die arme Opferschiene, hey, ist total gemein, wie böse unsere Eltern zu uns waren, ist die nächsten Jahre müssen wir uns erstmal ein bisschen leid tun und therapieren lassen. Nichts gegen eine gute Therapie. Aber lass uns eine Sache ganz klar sagen. Was an mir gemacht wird in meiner Geschichte, ist die eine Sache. Was ich zulasse, was an mir gemacht wird, ist eine andere Sache. Und ich kann nicht rückgängig machen, dass meine Eltern mich vielleicht nicht ermutigt haben zu träumen. Ich kann nicht rückgängig machen, dass ich von früh immer den Eindruck bekommen habe, hey, in dieser Welt musst du nur überleben, hör auf zu träumen. Das kann ich nicht rückgängig machen. Aber Freunde, ich kann sehr wohl schauen, an welcher Stelle habe ich bereitwillig diese Lüge geschluckt. An welcher Stelle habe ich paktiert mit diesem Geist aus Feigheit? Freunde, ich bin, kleine Seitenbemerkung, ich bin absolut für innere Heilung und Therapie. Aber lass uns innere Heilung nicht zum Vorwand nehmen, nicht ordentlich Buße vor dem Kreuz zu tun für den Anteil, den wir haben. Ja, es ist okay, Wunden beim Namen zu nennen, aber liebe Freunde, Das Kreuz Jesu ist die Lösung für unsere Probleme und sein Blut kann jede Kette brechen, wenn wir Buße tun. Wir können nicht rückgängig machen, was die Umstände waren. Aber wir können sehr wohl Buße tun, sagen, Jesus, ich habe in meinem Leben paktiert mit was, was nicht gut ist. Und du hast eine Berufung zu träumen. Es ist Teil deines Erbes zu träumen. Und es fühlt sich manchmal so anständig und nett an zu sein. Ich bin halt ein bisschen passiv. Ich bin nicht so der Visionäre. Aber du warst es mal. Was ist damit passiert? Das ist nicht so sehr eine Lehre. Ich versuche dich nicht so sehr rational von was zu überzeugen. Es ist eher wie ein prophetischer Ruf. Er sagt, komm raus aus deinen Felsenklüften. Lass mich deine Stimme hören. Okay, dann klingt's halt falsch. Okay, dann kommt mal ein Greifvogel und du musst mal schnell davonfliegen um dein Leben oder so. Klar kostet es was. Klar ist es ein Risiko. Ein tolles Zitat, das ich mal gehört habe. John Wimber hat das Zitat oft gebracht. Wie buchstabiert man Glaube? Er hat gesagt, so buchstabiert man Glaube. R-I-S-I-K-O. Da ist was Wahres dran. Wie buchstabiert man Glaube? Risk oder Risiko. Letzte Bemerkung noch zu diesem Punkt. Ich kann nicht träumen. Weißt du, womit Kinder nie ein Problem haben? Mit mangelnder Motivation. Nie. Kind steht nicht morgens auf und sagt, oh, ich weiß schon, ich sollte eigentlich spielen, aber irgendwie kann ich mich heute nicht dazu motivieren. Kind, das kannst du vielleicht nicht motivieren, die Schulaufgaben zu machen, aber sonst rennen die durch die Wohnung und haben 1000 Ideen. So, und jetzt kommt's. Du bist genau für das Gleiche gemacht. Du bist nicht dafür gemacht, irgendwas zu tun, was überhaupt nicht dein Traum ist, wofür du überhaupt kein Herz hast, und dich irgendwie zu motivieren, weil du sonst kein Geld dafür bekommst, dich aus dem Bett quälst, deinem Chef zuliebe, so immer gerade zu 95% von dem, was du eigentlich tun solltest, gerade irgendwo noch um die Runden zu kommen, das ist nicht dein Erbe. Wenn du an diesem Ort bist, es gibt mehr für dich. Du bist berufen, morgens aus dem Bett zu springen und zu sagen, ich lebe meinen Traum. Und Freunde, das hat nicht damit zu tun, dass Leben nur Zuckerschlecken ist, überhaupt nicht. Aber es gibt da in dir was, es gab da mal in dir was, was genau so war. Und Jesus kann es und will es wieder auferwecken. Es geht um eine Wiederherstellung von was in dir. Did I go? I made my dream into an end. Please let my journey be the end where you begin. And we will fly high tonight. Du bist nicht dafür gemacht, irgendwas zu tun, was überhaupt nicht dein Traum ist, wofür du überhaupt kein Herz hast, und dich irgendwie zu motivieren, weil du sonst kein Geld dafür bekommst, dich aus dem Bett quälst, deinem Chef zuliebe. So immer gerade zu 95% von dem, was du eigentlich tun solltest, gerade irgendwo noch um die Runden zu kommen, das ist nicht dein Erbe. Wenn du an diesem Ort bist, es gibt mehr für dich. Du bist berufen, morgens aus dem Bett zu springen und zu sagen, ich lebe meinen Traum. Und Freunde, das hat nicht damit zu tun, dass Leben nur Zuckerschlecken ist, überhaupt nicht. Aber es gibt da in dir was, es gab da mal in dir was, was genau so war. Und Jesus kann es und will es wieder auferwecken. Es geht um eine Wiederherstellung von was in dir. Zweites Aber ist ein ziemlich ernstzunehmendes Aber. Ich würde schon gern träumen, ich würde auch gern meinen Traum leben, aber ich bin zu schwach. Ich bin nicht extrovertiert genug, ich bin zu schüchtern, ich bin zu weiblich, ich bin zu schlecht ausgebildet oder ich bin zu gut ausgebildet, ich bin körperlich angeschlagen, ich habe emotionale Probleme, ich habe die und die Geschichte, ich bin nicht durchsetzungsfähig genug, ich bin übergewichtig, ich bin starker Raucher und wäre froh, wenn es nur Tabak wäre oder sonst was. Setz ein, was du willst, ich bin zu Punkt, Punkt, Punkt. Die Frage ist, an was bist du schwach? In was bist du schwach? Ich will euch eine Bibelstelle vorlesen von der Person, die man vielleicht mit bisschen Recht als die stärkste Person in der, vielleicht der ganzen Bibel neben Jesus bezeichnen könnte. Ich will euch was vom Apostel Paulus vorlesen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 8 bis 10, beschreibt er seine eigene Situation und es ist sehr krass. Der große Apostel Paulus, Völkerapostel, sagt, dass es einen Boten Satans gibt, frag mich nicht, was es ist, der ihn immer wieder schlägt. Irgendein Problem hat er offensichtlich. Sei es, dass es ein Mensch ist, der ihn immer wieder verletzt oder irgendeine Art von dämonischen Angriffen oder spricht er von einer körperlichen Krankheit, keine Ahnung. Aber es ist irgendein Problem. Und jetzt kommt's. Vers 8. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablassen solle. Dreimal hat er echt zum Herrn gesagt, Herr, ich brauche Durchbruch an diesem Punkt. Paulus ist ein Typ so, wenn die Schweißtücher von dem genommen haben, haben sie ihn Kranken aufgelegt, sie sind gesund geworden und so weiter. Von der Kategorie von Vollmacht sprechen wir. Dreimal betete, Herr, bitte gib mir Durchbruch an dem Punkt. Und der Herr sagt, er aber antwortete mir, Vers 9, meine Gnade genügt dir. Du sagst, nee, ich kann meinen Traum nicht leben, ich kann nicht in der Fülle meiner Berufung leben, weil ich bin zu schwach. Paulus sagt, ich könnte viel besser predigen, ich könnte noch viel mehr machen, aber ich habe die und die Schwäche. Jesus sagt, nee, ich nehme sie dir nicht. Meine Gnade genügt dir. Denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Setz an dem Punkt deine Schwachheit ein. Deine körperliche Schwachheit, deine emotionale Schwachheit, die schwierige Beziehung, in der du bist, schwierige Familiengeschichte, schwierige Jobsituation, finanziell, was auch immer. Hey, ich bete mit dir um Durchbruch und ich glaube, dass Gott viel öfter Durchbruch schenken würde, wenn wir öfter darum bitten würden. Aber Paulus schreibt, viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht. Schau mal, es gibt eine Art von Schwäche, die ist für uns ein Problem, aber kein Problem für Gott. Ich habe morgen einfach in meiner Gebetszeit in der Früh Lukas-Evangelium gelesen, und zwar den Anfang von Lukas 7. Lukas 7, da haben wir vorher die Bergpredigt gehört beim Lukas-Evangelium, und im Kapitel 7 geht es dann so los mit, oder geht es weiter mit den Wundern. Und in Kapitel 7, Verse 1 bis 10, heilt Jesus den Diener von dem Hauptmann. Das ist ein Hauptmann in Kapernaum. Und das ist die Geschichte, wo er sagt, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus gehst. Kennst du die Geschichte? So, und erst debattieren die hin und her, die Juden, ob er würdig ist. Sie sagen nämlich zu Jesus, der ist ein so guter Mensch, der ist echt würdig, dass du ihn heilst oder dass du ihm hilfst, weil der hat uns die Synagoge spendiert und alles. Und dann geht Jesus zu dem Mann hin und der Mann sagt, ey Jesus, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig. Weißt du, was das Witzige ist? Jesus interessiert keins von beiden. Den interessiert nicht, ob sie sagen, ob er würdig ist oder ob er unwürdig ist. Weißt du, was ihn interessiert? Ob er glaubt. Er sagt nur, weißt du was, ich weiß, was Autorität ist. Ich bin nämlich ein römischer Beamter. Ich weiß, was es heißt, zu einem geh und dann geh da und zum anderen komm und dann komm da. Wenn du ein Wort sagst, ist mein Diener gesund. Und Jesus sagt, das nenne ich Glauben. Und Jesus geht auf das ganze Spiel von, oh, ich bin würdig, nee, ich bin nicht würdig, überhaupt nicht ein. Das ist eine Frage von Glauben. Und jetzt will ich konkret zu dir sprechen. Welche Bereiche deines Lebens tränkst du jeden Tag mit Glauben? Und welche Bereiche deines Lebens tränkst du jeden Tag mit Unglauben? Das ist die eine Sache, ob du schwach oder stark bist. Die andere Sache ist, wo ist dein Glaube? Okay, du bist schwach. Aber darf ich dir eine andere Frage stellen? Welche Entscheidung würdest du jetzt treffen, wenn du keine Angst hättest? Wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Wie würdest du leben, wenn du keine Angst hättest? Wie würdest du leben, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Wie würdest du leben, wenn die Meinung von Leuten keine Rolle spielen würde? Hör auf die Stimme in dir, die niederzuknebeln du gelernt hast. Wer bist du? Was ist dein Traum? Wo willst du hin? Was ist deine Stimme? Und wofür hast du Glaube? Sehr eng verbunden mit dem dritten Aber. Und das dritte Aber lautet: Ich will nicht groß sein. Weil ich will eigentlich nur im Kleinen und Bescheidenen dem Herrn dienen. Freunde, die Aussage, ich bin schwach und ich will nicht groß sein, kann eine wahre Aussage sein, aber meistens ist sie einfach nur ein Statement von Unglauben. Klar kann Gott große Dinge tun, aber nicht mit mir. Hört sich demütig an. Und weißt du, was es in echt heißt? In echt heißt es, die Macht des Blutes Christi ist zwar schon groß, aber meine Probleme sind immer noch mächtiger. Weil das Blut Christi ist stark genug für jeden Einzelnen, außer für mich. Irgendwas in der Perspektive stimmt da nicht. Schau mal, es hört sich fromm an zu sagen, du, hey, ich will überhaupt nicht groß träumen, es genügt mir, ein einfacher, demütiger Knecht zu sein, der dem Herrn die Füße wäscht oder irgendwie so. Schau mal, das widerspricht fundamental dem, wie die Schrift, wie die Heilige Schrift Berufung definiert. Jesus sagt an keiner Stelle, wer von euch groß sein will, lass mal lieber bleiben, groß sein ist nicht gut. Wer von euch der Erste sein will, geht raus, weil ich will nur die, die nicht die Ersten sein wollen. Ich will nur die, denen es wurscht ist. Jesus sagt, wer von euch groß sein will, alles klar, ich zeige dir meinen Weg zu echter Größe. Echte Größe in meinem Reich ist, du dienst. Du willst der Erste sein, alles klar. Er sagt sogar, ich persönlich habe nicht die Plätze zu vergeben. Wer da oben sitzt, das macht mein Vater im Himmel. Aber ich zeige dir den Weg, was es wirklich heißt, der Erste zu sein. Der Erste zu sein heißt, sein Leben niederzulegen und so weiter. Aber es beginnt mit einem ganz klaren Ruf zu echter Größe. Es hört sich demütig an. Ich will harmlos sein und ich will niemandem was Böses sein, Böses tun. Ich stelle mir vor, wie der gute Schächer am Kreuz hängt. Weißt du, der sagt zu Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du in deinem Reich bist. Er spricht zu einem König. Und Jesus sagt, du wirst noch heute mit mir in meinem Reich sein. Ich stelle mir vor, wie der gute Schächer in seinem Herzen sagt, hätte ich früher gewusst, dass ich ein König bin, dann hätte ich nicht als ein Bettler gelebt. Freunde, unser Problem ist nicht, dass wir zu klein von uns denken. Unser Problem ist, dass wir denken, wir seien Bettler und leben wie Bettler und Diebe, wo wir berufen sind, Könige zu sein. Ich lieb's, wie Abraham, uralt, macht sich Gedanken, warum er noch immer keine Kinder hat. Weißt du, ist total in seinem kleinen Film drin. Sein kleiner Traum, ich hätte gern ein Kind. Und Gott nimmt ihn raus. So stelle ich es mir zumindest vor, raus aus dem Zelt, vor das Lager, mitten in der Nacht und sagt, so, jetzt schau du mal nach oben. Geh mal raus aus deinem Zelt, wo du überlegst, ob das mit Sarah heute Nacht noch was wird oder sowas. Komm raus, schau nach oben, siehst du die Sterne? Das sind deine Nachkommen. Puh. Freunde, wir haben so einen kleinen Tunnelblick auf unsere kleinen Problemchen. Ob wir genug Geld haben, ob der böse ist zu uns oder ob der nett ist zu uns und ob ich morgen das machen muss oder ob ich vielleicht erst in 3 Wochen in Urlaub fasse. Und das ist unser Leben. Und Gott nimmt Abraham und sagt, schau nach oben. Was ist dein Traum? Wohin willst du? Ich halte von den 4 Abers dieses Aber für das Gefährlichste, weil es die frömmste Ausrede für Faulheit ist. Und für Trägheit. Wenn du sagst, hey, aber ich will es nicht übertreiben, ich will das, was ich habe, so für mich behalten, muss nicht unbedingt mehr werden, aber ich bin ganz zufrieden, wie es ist. Weißt du, wie erfolgreich diese Taktik ist? Frag mal den Typen, der das eine Talent vergraben hat, wie es dem damit ergangen ist, wie erfolgreich diese Taktik war. Aber es fühlt sich so konservativ und nett an. Du, nee, ist okay, so, das passt schon so für mich. Ich vergrabe das mal, wird es nicht weniger, raubt auch keiner. Und in dem Gleichnis mit den Talenten, der hat sogar noch einen guten Spruch drauf. Er hat gesagt, hey, ich weiß, du bist ein strenger Mann und so weiter. Da habe ich gedacht, das ist dein Geld und das grabe ich für dich. Ja, wenn du kommst, kannst du es wieder abholen. Es wird ihm weggenommen. Ich war erschüttert. Ich habe schon gesagt, ich habe die Tage Lukas 6 und 7 gelesen. Ich war innerlich sehr erschüttert. Der letzte Vers von Lukas 6, lade ich ein, den mal aufzuschlagen. Lukas 6, 49. Ende der Feldrede oder der Bergpredigt. Wer nun diese meine Worte hört, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf einen Fels baut. Und so weiter. Wer diese meine Worte hört und sie tut. Und dann kommt der schockierende Vers 49. Hier heißt es. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein Mann, der sein Haus ohne Fundamente auf die Erde baute. Die Flutwelle prallte dagegen, das Haus stürzte in sich zusammen. Und dann heißt es wörtlich übersetzt, und der Fall jenes Hauses war groß. Erstmal, Jesus schimpft hier nicht die bösen Ungläubigen, weil die hätten ja sein Wort gar nicht gehört. Er sagt nicht, oh weh, ihr, die mein Wort nicht hört und alle falschen Religionen angehört. Das ist ganz übel, das sagt er an der Stelle nicht. Jesus sagt, wenn du meine Worte hörst, das heißt, es sind Leute, die das Wort Jesu hören. Und hier ist nicht die Rede davon, dass sie es nicht verstehen oder so. Sie hören das Wort, aber sie tun es nicht. Jesus sagt, Vorsicht, sehr gefährlicher Weg. Warum? Weil da ein Haus steht und es sieht aus, als sei es ein solides Haus. Hört ihr mich? Wenn der das Wort Jesu gar nicht gehört hätte, dann würde man sagen, der eine baut sein Haus auf Fels, der andere hat er gar kein Haus. Das Blöde ist, du kannst die Worte Jesu hören, du kannst die Botschaft verstehen, es ist Teil deines Wortschatzes und es sieht aus, als wäre da ein Haus, als nichts dahinter. Jesus sagt, der Fall dieses Hauses war groß. Was heißt es so für uns Normalsterbliche runtergerechnet? Es heißt für uns, wenn ich was von Jesus höre und es verstehe, bin ich verpflichtet, mein Leben zu ändern, Freunde. Und wenn ich was von Jesus höre und es verstehe und mir denke, naja, kann ich später, kann ich noch ein bisschen drüber nachdenken, ich weiß schon, das wäre eigentlich schon gut, aber ich traue mich nicht wirklich. Jesus sagt, Vorsicht, du baust gerade ein Haus, aber das Haus taugt nichts. Singst vielleicht die richtigen Lieder? Gefährlicher Weg. Auch hier wieder, lass uns nicht stehen bleiben bei einer Opfer- und mir geht's schlecht Mentalität. So, ich habe in meinem Leben nie erfahren, dass ich wirklich was aus meinem Leben machen kann. Lass uns ans Kreuz kommen und sagen, Jesus, ich habe nicht ernst gemacht damit, dir nachzufolgen. Freunde, ich bin nicht derjenige, der da mit der weißen Weste sagt, hey, irgendwie, ich predige das zu mir selbst. Das, was ich von Jesus verstanden habe, das, was ich gehört habe, was mache ich damit? Diese Worte nehmen mich in Pflicht, mein Leben zu ändern. Es geht nicht um einen religiösen Konsum, das war eine schöne Predigt und so, ein bisschen auferbauend. Ich baue mein Haus auf Sand, wenn ich meinen würde, nur weil ich es gehört habe, hätte ich damit irgendwas getan. Viertes und letztes ist ein bisschen harmloses, aber auch nicht zu unterschätzen, dass es, ich habe schon 1000 Luftschlösser. Ich würde mal sagen, für 80% oder 90% aller Menschen treffen die ersten drei Abers mehr zu. Und dann gibt es 10% oder 20%, die haben kein Problem damit, groß zu träumen, aber es sind meistens Luftschlösser. Und für die ist dieser vierte Punkt bestimmt. Wie geht die Geschichte mit Abraham weiter? Er hat eine große Vision, Sterne am Himmel, aber dann ist erstmal doof, weil dann passiert relativ lange gar nichts und er muss lernen, auf Gottes Timing zu warten. Ich habe mal einen Satz gehört, den ich exzellent finde, ist ein Satz, der nervt diese Leute. Ich gehöre auch ein bisschen zu denen, mich nervt so ein Satz. Weißt du, wie der heißt? Der Satz heißt, man überschätzt absolut, was man in einem Jahr schafft, aber man unterschätzt total, was man in 7 Jahren schafft. Nochmal, man überschätzt total, was man in einem Jahr schafft. Auf Deutsch gesagt, in einem Jahr schaffst du viel weniger, als du denkst. Wer hat das schon mal gemerkt? Du nimmst dir das und das für ein Jahr vor und das Jahr ist vorbei und du denkst, man überschätzt es total. Aber du glaubst gar nicht, wie viel du in 7 Jahren schaffst, wenn du es wirklich willst. Das Problem ist 7 Jahre. Da reihen wir lieber so ein Jahr an das andere und setzen wenig um. Ich finde es wunderbar, diese alte Geschichte von Edison, als er die Glühbirne erschuf. Weiß jemand, wie viele Glühbirnen der gebaut hat, bevor die erste funktioniert hat? Es waren über 1000, also 2000 oder sowas. Und er wusste nie, bei welcher es wirklich funktionieren würde. 938. Glühbirne, wird doch jeder sagen, gib dich damit zufrieden, das wird nichts mehr. Ich liebe diese Beständigkeit von diesem Mann. In Hebräer Kapitel 11, das ist diese Geschichte mit den Glaubenshelden. Da steht ein Vers, den ich besonders ermutigend finde. Das ist ein gutes Gift gegen Entmutigung. Vers 13. Hebräer 11, 13. Diese alle, es geht um alle möglichen Helden des Glaubens, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt. Das heißt, die sind nicht dahin gekommen, was sie erhofft haben, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf Erden seien. Liebe Freunde, gibt es irgendwelche Menschen, die bereit sind, einen Traum zu leben, auch auf die Gefahr hin, dass sie die Verwirklichung nicht sehen? Wir sind so Fast Food. Wenn wir nach einem halben Jahr die Sache nicht sehen, sind wir schon enttäuscht. Ich hab heute einen Teil der Biografie oder der Geschichte von Winston Churchill gelesen und ich fand es so eindrucksvoll. Tut mir leid für alle, die mit Kriegsgeschichten nicht viel anfangen können, aber was es für Biografien gibt, der war ein Held im Ersten Weltkrieg und hat eine steile politische Karriere nachher gemacht, aber dann in den 20er Jahren, dann ging es bergab. In den 30er Jahren hat keiner mehr an den Mann geglaubt. Wenn er gedacht, hey, da ist einer noch von der alten Zeit, hat er angefangen, als Schriftsteller zu arbeiten. Hat ein politisches Comeback versucht, hat nicht funktioniert, hat einen Verkehrsunfall gehabt, würde jeder sagen, hey. Und dann ist was Interessantes passiert. Und zwar hat er Kontakt mit Hitler bekommen. Churchill hat angefangen, sich mit Hitler und dem Nationalsozialismus zu beschäftigen. Und der Witz ist, in den 30er Jahren hat den niemand ernst genommen, also Hitler. Das war das Zeitalter der Appeasement-Politik, wo man gesagt hat, hey, lass den Hitler ein bisschen spinnen. Und Churchill ist wieder und wieder aufgestanden im Oberhaus oder in verschiedenen Gremien in England, hat gesagt, Leute, wir müssen Hitler stoppen, der Typ ist gefährlich. Und alle haben gesagt, komm, vergiss es, du bist noch ein so ein Haudegen aus dem Ersten Weltkrieg, vergiss es. Und die politische Karriere war so gut wie aus. Und weißt du, was Churchill getan hat? Er hätte sagen können, okay, jetzt bin ich deprimiert, gemein. Er sah den Krieg kommen und hat im Verborgenen angefangen, Deutschland zu studieren. Er hat sich mit Hitler auseinandergesetzt, sich gedanklich vorbereitet. Und im Frühjahr 1940 war Hitler unmittelbar, ganz kurz vor der Weltherrschaft. Frankreich hatte kapituliert und England war unmittelbar vor der entscheidenden Vernichtung, bevor der Luftkrieg um England begann. Und im Sommer 1940 kommt auf einmal aus dem Nichts, einfach nicht mal richtig gewählt, sondern es gab so eine Mischmaschregierung, weil keiner mehr wusste und sowas, kommt Churchill auf den Plan, er ist der Mann der Stunde, perfekt vorbereitet in einer letztendlich 30-jährigen Vorbereitung und er ist der Mann, der im Wesentlichen den Feldzug gegen Hitler führt und gewinnt. Nun, egal was du von Krieg hältst und ob das jetzt toll ist oder nicht, was mich beeindruckt an der Sache ist, es gibt Glaubenshelden, es gibt auch politische Leute, ja, aber die wissen, was es heißt, mit Exzellenz im Verborgenen ein Traum wahr werden zu lassen. Und es gibt bei jedem Traum immer 100.000 Leute, die sagen, no way, ist nicht möglich. Ich komme gerade aus den USA zurück und ich sage euch, es gibt nicht viele Leute, die glauben, dass aus Deutschland was Gutes kommen könnte. Erst recht geistlich. Und meine Frage ist, gibt es irgendwelche Leute noch, die glauben, dass Gott Deutschland verwenden könnte oder jede andere Nation, aber wir sind zufällig in Deutschland, deswegen sage ich das mal, dass er sein Volk, die Christenheit, die Kirchen zurück ins Gebet führt, Ist es möglich, dass sein Volk Gottes, wenn es zurückkommt in Gebet, das in Einheit tut? Ist es möglich, dass im Land der Reformation, wo wir uns 500 Jahre lang die Schädel eingeschlagen haben, es möglich ist, dass Christen unterschiedlicher Konfessionen in Einheit zusammenzukommen, ohne dass sie sich vermischen müssen, ohne dass einer sein Erbe aufgeben muss und alle gleich aussehen müssen? Ist es möglich? Und ist es möglich, dass in diesem Aroma, in dieser Atmosphäre von Einheit und Gebet die Kraft Gottes wiederkommt in Zeichen und Wundern? Und Freunde, ist es möglich, ohne dass wir lehrmäßig völlig ballerballer werden, weil wir haben die YouTube-Videos gesehen von Wort und Geist und von Todd Bentley und von sonst welchen und wir denken, wann immer, wenn jemand von Heilungen und Zeichen und Wunder spricht, 2 Jahre später sind sie geschieden und haben einen Knall in der Birne, ist es möglich, dass wir die Kraft Gottes wiederhergestellt sehen und gleichzeitig eine Wahrheit und eine Echtheit in der Lehre? 100.000 Leute werden sagen, nee, ist nicht möglich. Aber ich habe den Verdacht, es gibt ein paar Leute, die einen Traum träumen könnten. Und kann die Kraft Gottes neu wiederhergestellt werden auf seiner Kirche in einer Art und Weise, dass wir nicht nur das Christenghetto erreichen, sondern die unterschiedlichen Sphären der Gesellschaft erreicht werden? Freunde, wir haben im Osten von Deutschland eine Gesellschaft, die zu 97% atheistisch ist. Weißt du, wie groß das ein Problem für Gott ist? Ja, überhaupt keins. Kann Gott die neuen Bundesländer erschüttern? Ja, kann er. Kann Gott an diesem Ort des Gebetes, wenn tatsächlich Autorität und Vollmacht im Haus Gottes ist, kann Gott dort Leute aus der Wirtschaft, Leute aus den Medien, Leute aus dem Sport, Leute aus der Kultur, Leute aus der Politik, Leute aus dem Gesundheitswesen, Leute aus Theologie, Forschung, Kirche, Wissenschaft und so weiter so erfüllen mit dem Heiligen Geist, dass die die abgefahrensten kreativen Problemlösungen haben für eine Gesellschaft, die in Trümmern leckt? Ist es möglich? Du weißt nicht, wann die Glühbirne erfunden wird, vielleicht morgen. Und du weißt auch nicht, wann der Zweite Weltkrieg beginnt, vielleicht übermorgen und du bist Churchill. Ich lieb's, was Paulus zu Timotheus sagt, Kapitel 2, Vers 4 im 2. Timotheusbrief. Keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln. Oh, wir sind so verwickelt in Alltagsgeschäfte. Oh, möge der Herr vom Himmel herabdonnern, mit einem absolut deutlichen, lauten Ruf, was ist dein Traum, wofür lebst du? Möge er uns wachbrüllen aus unserer Verhaftetheit in Alltagsgeschäfte. Und mögen wir so leben, als gäb's nur ein Leben. Ich sag's dir, wenn du umkehrst, wenn du zum Herrn sagst, Herr, ich bin erschaffen, um was zu erschaffen. Ich bin erschaffen, um kreativ zu sein, um einen Unterschied zu machen, um eine Leuchtspur hinter mir zu lassen, um die Welt nicht so zurückzulassen, wie sie ist. Und du ihm sagst, Herr, ich will nicht zulassen, dass eine von diesen 4 Armen mich gefangen hält in meiner Klippe, an der Felsenmauer, wo es mir nicht ganz gut geht, muss ich meine Stimme nicht laut werden lassen. Da fängt er an, dich beim Wort zu nehmen und er fängt an, dir kleine, heimliche Gottesträume ins Herz zu pflanzen. Und wo du nicht ein auf charismatisch, wie geht's so schlecht und morgen bleibe ich lieber länger liegen machst, sondern mit Exzellenz und Beständigkeit im Verborgenen dieses Ding gießt und bescheinst, wird Gottes Traum wahr. Du bist gemacht für diese Stunde. Du bist gemacht für diese Zeit. Deswegen steh auf aus deinem Schlaf. Steh auf deiner Verhaftetheit um deine kleinen Probleme und erheb die Augen zu dem Sternenhimmel. Das ist dein Erbe. Dafür bist du erschaffen.
Johannes Hartel war das, der Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg. Er sprach zum Thema Was ist dein Traum? Es war der erste Teil. Einen weiteren senden wir hier im Kurs Null in der kommenden Woche. Ich freue mich, dass Sie dran geblieben sind, dass Sie dabei geblieben sind, denn wenn Sie diese Worte von mir hören, dann haben Sie durchgehalten. Wenn Sie aber etwas verpasst haben sollten zwischendurch oder erst später eingeschaltet haben sollten, dann können Sie diese Sendung auch in kompletter Länge noch einmal nachhören und zwar auf unserer Webseite www.hore.org in unserem Podcast-Angebot. Natürlich ist diese Sendung auch als CD zu beziehen. Wenden Sie sich da einfach am kommenden Montag an unseren CD-Dienst. Sie erreichen die Kollegen unter der Nummer 08328 921 120. Gleiches gilt natürlich auch für den Teil, der nächste Woche dann hier im Kurs Null läuft, zum Thema Was ist dein Traum? Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder einschalten, wünsche Ihnen bis dahin eine gesegnete Woche und viel Freude mit unserem weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Aus dem Studio in Balderschwang verabschiedet sich von Ihnen Astrid Mooskopf.